Deutschlandfunk Interview.
Es war 1971 eine der großen Reformen der Regierung Willy Brandt. Die Einführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes, kurz BAföG. Das Gesetz sollte allen begabten Kindern, egal ob aus reichem oder aus armem Elternhaus, die Möglichkeit zum Hochschulstudium bieten. Tatsächlich stieg die Zahl der Arbeiterkinder an den Unis in den Folgejahren deutlich an. Mittlerweile jedoch sinkt die Zahl der Anspruchsberechtigten von Jahr zu Jahr. Die soziale Herkunft droht wieder über die Chancen für eine akademische Ausbildung zu entscheiden. Deshalb sollen nun die Rahmenbedingungen für die Bundesausbildungsförderung reformiert werden. Heute die erste Lesung einer Novelle im Bundestag. Und am Telefon nun der Generalsekretär des Deutschen Studentenwerkes, Achim Meyer auf der Heide. Guten Tag. Wenn Sie eine Schulnote vergeben könnten für die BAföG-Novelle, welche Note bekommt Anja Karliczek von Ihnen? Ein mangelhaft, ein befriedigend oder vielleicht sogar ein sehr gut?
Nein, befriedigend.
Was fehlt Ihnen denn für ein sehr gut?
Also ich würde einen Dreiklang nehmen. Es geht in die richtige Richtung, es reicht aber nicht und es sind weitere Reformschritte erforderlich. Richtige Richtung heißt, die Erhöhung ist natürlich überfällig, reicht nicht. Wir haben seit langer Zeit eben doch zu wenig erhöht und das führt zum Beispiel gerade bei den Elternfreibeträgen dazu, die ja richtig dick erhöht werden um 16%, dass die Ausgangsbasis so schlecht ist. Ich erinnere nur daran, dass 2016 7% keine Erhöhung, sondern nur eine Abschwächung des Rückgangs der Geförderten, aber einen weiteren Rückgang mit sich gebracht haben. Also das heißt, hier ist die Diskrepanz also nicht so groß, als dass wir erwarten, dass sich sehr viel bewegt. Beim Grundbedarf ist intendiert 427 Euro. Wir haben aufgrund unserer empirischen Berechnungen herausgefunden, dass der Grundbedarf eigentlich 500 bis 550 betragen müsste. Und bei der Wohnpauschale wird ja der statistische Durchschnittswert von 2016 wieder erreicht, also von 325 Euro. Das inzwischen hat sich am Wohnungsmarkt einiges Negatives getan und das gilt es auch auszugleichen.
Vielleicht noch eine andere Zahl. Der BAföG-Höchstsatz steigt künftig ja auf satte 861 Euro. Das ist doppelt so hoch wie der Hartz-IV-Regelsatz. Warum reicht das unseren Studenten nicht zum Leben?
Moment mal, Sie bringen zwei Sachen zusammen, den Hartz-IV-Regelsatz und das BAföG. Beim Hartz-IV-Regelsatz kommt aber die Miete noch dazu. Also insofern kommt da auch mehr drauf und andere Leistungen. Und insofern gehe ich eher vom BAföG-Grundbedarf aus. Der BAföG-Grundbedarf, der beträgt 399 derzeit, der geht auf 427 hoch und das reicht nicht. Und die Miete mit 325 Euro, ob die überall abgedeckt werden kann, das bezweifeln wir, insbesondere weil wir wissen, dass jüngere Studierende oder Studierende in den jüngeren Semestern und Studienanfänger inzwischen eigentlich mehr bezahlen müssen. Und das ist das Dilemma.
Nun fragen sich aber gerade vielleicht viele Geringverdiener oder eben Hartz-IV-Empfänger, warum Studenten eine Art Vollkaskoversorgung vom Staat bekommen sollen. Denn sie sind ja die künftige gut verdiente Akademiker-Elite.
Nun sind ja nicht alle Hochschulabsolventen, gehören ja nicht zu den Gutverdienenden. Natürlich verdienen sie wahrscheinlich mehr, aber sie tragen dann natürlich auch mit ihrer Steuerlast auch wesentlich mehr zu den staatlichen Einnahmen bei. Und ich will nur sagen, dass immerhin 80% der Steuereinnahmen eben von maximal 20% aufgewendet werden. Und das ist immer das Beispiel, die arme Zahnarzthelferin oder Verkäuferin, die zahlt ja erheblich weniger Steuern dann als der Arbeitgeber, bei dem sie beschäftigt sind.
Nach Ihren Erhebungen, nach den Zahlen des Deutschen Studentenwerkes, wie sehr ist denn mittlerweile aus Ihrer Sicht ein Studium eine Frage der sozialen Herkunft?
Also wir haben feststellen müssen, dass zwischen 2012 und 2016 der Anteil an der BAföG-Finanzierung nach der Sozialerhebung massiv gesunken ist, insbesondere in der Herkunftsgruppe niedrig. Das heißt, das sind die, die eben Bildung aus bildungsferneren Elternhäusern kommen, meistens auch First-Generation-Students sind. Da betrug 2012 der Anteil der Einnahmen noch 35% aus BAföG, in 2016 nur noch 21%. Das wurde zum Teil substituiert durch Eltern, aber im im Wesentlichen durch wesentlich höhere Erwerbstätigkeit und die geht wiederum zulasten des Studiums und führt dann auch zur Studienzeitverlängerung und dann fällt möglicherweise das BAföG weg, weil die Förderungshöchstdauer überschritten ist und da, glaube ich, gibt es Handlungsbedarf. Mhm.
Kinder aus Arbeiterfamilien, von Familien, wo die Eltern nur sehr wenig verdienen, die bekommen ja BAföG. Welche Studenten fallen denn aus der Förderung aktuell? Sind das nicht die Kinder aus der Mittelschicht? Ist für die ein Studium mittlerweile nur noch schwer finanzierbar?
Es ist, Sie haben den Finger richtig in die Wunde gelegt. Ich würde aber die niedrige Herkunft, also Arbeiterkinder, auch nicht davon ausnehmen, denn gerade da hat sich gezeigt, dass die Erwerbstätigkeit auch kräftig gestiegen ist und der höchste Anteil an Studierenden bis 4 Tage in der Woche arbeitet. Und dann, völlig richtig, die untere Mittelschicht, da gibt es ein richtiges Mittelschichtsloch, weil die Eltern oft über den Einkommensgrenzen liegen, aber zu wenig verdienen, um den Kindern das Studium zu finanzieren, sodass dort wesentlich mehr auch noch gejobbt wird. Und das ist völlig richtig. Da muss man ansetzen, wenn man wieder im Sinne des von Ihnen zitierten 1971 inszenierten BAföGs dann auch tatsächlich die Mittelschicht wieder erreicht werden soll.
Die SPD, die trägt ja die BAföG-Novelle mit. Verraten die Sozialdemokraten gerade das Erbe von Willy Brandt?
Nein, ich würde nicht von einem Verrat sprechen. Wir haben das Problem, dass natürlich das BAföG seit Jahrzehnten nach Kassenlage gestaltet wird. Das gilt für alle Parteien. Und ich habe ja auch gesagt, es geht in die richtige Richtung. Es reicht aber nicht. Und insofern erhoffen wir uns natürlich im parlamentarischen Verfahren auch Nachbesserungen.
Das Hauptproblem der meisten Studenten, Herr Mayer, auf der Heide, sind ja die gewaltigen Mieten in den Unistädten. Wäre es da nicht sinnvoller, in den Bau von Studentenwohnheimen das Geld zu stecken, anstatt mit dem Füllhorn jetzt das BAföG zu verteilen?
Das ist völlig richtig. Sie sprechen natürlich eine von uns lang artikulierte Forderung an. Ich teile Ihre Auffassung, wir müssen viel stärker in die Objektförderung und die Subjektförderung kann nur bestimmte Spitzen ausgleichen. Insofern ist der Wohnheimbau notwendig und hier hat ja die Bundesbildungsministerin an die Länder appelliert, die Bundesmittel zu nutzen. Interessante Schmankerl ist nur, dass mir das die bayerische Staatsregierung, die vorbildlich ist in der Förderung von Wohnheimbau, geantwortet hat auf ein Schreiben, was ich geschickt habe. Sie möchte doch, dass auch die Bundesbildungsministerin mal was macht.
Nun gibt es ja aktuell viel zu wenig Wohnheime. Was ist vor diesem Hintergrund dann falsch an der umstrittenen Aussage der Bundesbildungsministerin? Studenten mit wenig Geld, die bräuchten ja nicht in den teuersten Städten studieren, also in München oder in Frankfurt, sondern vielleicht in Greifswald, dort im Osten, wo es billiger ist.
Zum einen wird der Grundsatz der Berufswahlfreiheit in der Verfassung verletzt. Also Studierende möchten natürlich den Studiengang sich auswählen, den sie studieren wollen. Bei 18.000 Studiengängen ist das etwas schwierig und beim Master wird es dann noch komplexer, wo sie zugelassen werden. Wenn sie nur an bestimmten Hochschulen zugelassen werden, dann müssen sie da studieren. Und wenn das die TU München ist oder die LMU oder meinetwegen die Goethe-Universität in Frankfurt oder andere, dann müssen sie auch die Mieten aufbringen. Und hier gibt es natürlich einen entsprechenden Handlungsbedarf, entweder durch den Wohnheimbau zur Entlastung der Wohnungsmärkte oder eben durch eine entsprechende Förderung.
Es gibt ja noch einen weiteren Vorschlag von Gewerkschaftsseite. Man will den BAföG-Wohnzuschlag regional staffeln, also viel Geld dorthin, wo Wohnungen teuer sind und weniger Geld dort, wo es billig ist. Wie bewerten Sie diesen Gedanken?
Wir haben da ein paar Schwierigkeiten mit, sage ich ganz ehrlich, weil die Frage ist, welches Signal wird ausgesendet? Wird das Signal ausgesendet, dass Studierende mehr bekommen und dann können die Vermieter zuschlagen, also im Schreckensszenario. Und dann muss man natürlich wissen, wenn aber nur maximal 20% der Studierenden über BAföG gefördert werden, trifft das ja auch die anderen 80%. Und insofern schlagen wir eher vor, dass man auf die Wohnpauschale von 325 auf Grundlage des Mietvertrages eine zusätzliche Pauschale gewährt, aber nur anteilig, also bis zu 50% bis zu einer Höchstgrenze, um eben dort Spitzen auszugleichen.
In Deutschlandfunk heute Mittag Achim Mayer auf der Heide, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerkes. Ich danke für das Gespräch und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Wünsche Ihnen auch, Herr Heinlein. Danke, tschüss.